Es gibt viele Dinge, also es gibt viele Gründe, warum das Thema heute so wichtig ist, das wir haben. Und ich möchte zwei davon nennen. Einer ist, wenn wir es nicht tun, was da drin steht, dann ist die Gemeinde dem Tod geweiht. Der nächste Grund ist, das Thema ist so wichtig, weil es den Heiligen Geist auf ganz besondere Weise in uns wirken lässt. Wenn wir es nicht tun, was wir heute als Thema haben, dann wird Hass, Streit und alles Mögliche die Gemeinde zerstören. Und wenn wir es aber tun, wird der Heilige Geist auf besondere Weise durch uns wirken. Im Korintherbrief haben wir zwei große Kapitel vom Heiligen Geist. 1. Korinther 12 und 14 sind ganz, ganz groß vom Heiligen Geist. Und in der Mitte ist es so wichtig, da schiebt Paulus ein ganzes Kapitel über die Liebe rein. Jetzt haben wir schon das Thema, liebt einander. Ich möchte zum Beginn beten und dann gehen wir in den Text rein. Das ist ein ganz kurzer Text, aber wir haben ein paar andere noch dazu. Himmlischer Vater, schenk uns heute Morgen Liebe für dein Wort und ein Wort, das tief in unser Herz dringt. Wir brauchen dich. Danke, dass du durch dein Wort sprechen möchtest, weil dein Wort Macht hat, weil du Macht hast. Öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort, in deinem Gesetz und halt unser Herz bei dir, bei deiner Wahrheit, dass wir immer mehr von dir verstehen, dich immer besser kennen und lieben lernen. Danke, dass du gut bist. Amen. Johannes 13, Vers 34 bis 35, ein ganz kurzer Vers. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ist, glaube ich, ein bekannter Vers, oder? Also habt ihr schon wahrscheinlich oftmals gehört. Und die Liebe ist das Erste, was als Erstes genannt wird bei der Frucht des Geistes. Das heißt, wenn wir sagen, hey, was macht der Heilige Geist eigentlich in der Gemeinde so, wo kommt der vor? Immer dann, wo geliebt wird. Und jetzt fragt man sich, was ist Liebe überhaupt? Weil das ist ja auch so eine Sache, was ist Liebe überhaupt? Leute sagen, ich bin verliebt, dann ist das so ein Herzensgefühl und wenn ich halt nicht mehr verliebt bin, dann muss man halt andere Wege gehen. Was ist Liebe? Nee, ich glaube, die Liebe in der Welt ist gar klar dieses, du musst auf dein Herz hören. Hör auf dich, die Liebe ist irgendwo in dir drin und da musst du drauf hören. Aber ich glaube, dass die Liebe von Gott anders definiert wird. Die Liebe, wo Gott von uns fordert, wird auch anders definiert und zwar, wie Jesus uns geliebt hat. Und das möchten wir uns im zweiten Teil anschauen, aber jetzt schauen wir uns den ersten Teil an. Da geht es darum, das neue Gebot liebt einander. Was ist neu an dem neuen Gebot? Ist nicht schon im Alten Testament das Liebesgebot ganz klar, wo drin steht, du sollst Gott und den Nächsten lieben? Und wir haben doch auch sogar das Gebot der Feindesliebe, wo ja vorher sogar noch schon gebracht wird von Jesus. Dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Also was ist neu an diesem neuen Gebot? Und das sind drei Punkte. Und zwar einmal ist neu, das ist dieses Einander. Wer ist diese Gruppe Einander? Und das sind hier die Jünger und später dann die Gemeinde, wo der Johannes das ja dann auch schreibt, den Geist Gottes, dass die Gemeinde einander lieben soll. Auf besondere Weise. In Galater 6, Vers 10 sehen wir das auch nochmal, dass man erst die Gemeinde und dann die Welt. Und diese Gruppe ist also neu in diesem Gebot. Das ist eine neue Gruppe, ein neuer Bund ist auch dann da. Das ist das Zweite, eine neue Möglichkeit, zu Gott zu kommen im Neuen Testament durch Jesus. Und das Nächste ist, wir haben es auch schon gehört, das neue Vorbild. Jesus ist das Vorbild der Liebe. Das haben wir hier auch nochmal, hier haben wir das. Aber hier geschwind nochmal die Definition von der Bibel her. Die Liebe ist hier spannenderweise mit zwei Worten beschrieben, was mit Gefühl zu tun hat, also die Liebe, das Wort an sich selber und dann tiefe Zuneigung. Und die anderen zwei Worte haben was mit Tun zu tun, Liebesbeweis und Wohltat. Da merkt man ganz klar, Liebe ist also nicht nur ein Gefühl, es hat was mit Gefühlen zu tun, aber es hat auch was mit einer Tat zu tun, etwas zu tun, was dahinter steht. Und hier haben wir also jetzt dann diese drei neuen Dinge. Was ist neu an dem Gebot? Neue Bund, das neue Vorbild und die neue Gemeinschaft. Und das neue Vorbild wird bei Jesus deutlich in verschiedenen Bereichen, unter anderem bei der Fußwaschung. Kurz vor unserem Text ist die Fußwaschung Jesu, da wird Jesus den Jüngern die Füße waschen. Wir kommen später noch darauf zurück. Jetzt könnte man ja fragen, hey, dieses Gebot der Liebe, das wird ja schon auch ein bisschen jetzt hier, das ist neue Gebot, nach ganz oben gestellt, das neue Gebot der Liebe. Ist das neue Gebot der Liebe wichtiger als alle anderen Gebote? Wie ist es einzuordnen? Oder soll man sogar das Gebot Gottes gegen das Gebot der Liebe ausspielen und sagen, hey, Hauptsache Liebe, alles andere ist nicht so schlimm? Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Ich glaube, dass das nicht richtig ist, weil das Gebot und Gottes und die Liebe gehören zusammen. Das haben wir hier auch im Johannes 15. Da heißt es, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude völlig werdet. Also hier dieser ganz klare Punkt, nicht Liebe gegen das Gebot, sondern es gehört zusammen, Liebe und Gebot. Und dann kommt hier so ein schönes Herz raus, wo das Gebot mit dem Herz drin ist. Also wo wir merken, hey, das Gebot Gottes gehört zusammen. Das ist gefühlsmäßig manchmal nicht so, da sagen wir, hey, Gebote, das sind irgendwie so ein bisschen Verbote auch drin und so. Aber ich mache euch ein Beispiel, wie wir in unserem Leben das spürbar merken, wenn wir ein Gebot Gottes annehmen. Im Epheser 6, Vers 4, meine ich, steht, dass kein schlechtes Wort über unsere Lippen kommen soll. Und jetzt mal angenommen, ich bin vielleicht von meiner Persönlichkeit jemand, der eher negative Dinge sieht auch. Okay? Das heißt, ich komme mal rein und denke so, wenn ich in der Arbeit bin und in der Familie und jetzt mit Kind, ist Schlaf und so und müde und so. Und jetzt weiß ich aber in meinem Kopf, in der Bibel steht, kein schlechtes Wort soll über eure Mund kommen. Und ich weiß, es soll nur was über meinen Mund kommen, was nützlich ist. Dann lebe ich mein Leben und habe das Gebot in meinem Kopf und weiß, hey, vom Kopf her, ja, das klingt doch logisch eigentlich, oder gutes Reden, das weiß doch jeder. Okay. Und dann erwische ich mich, wie ich mal wieder motz und denke, mir geht es so schlecht und hier und müde und keine Ahnung und kennt man ja, also ich zumindest, ich weiß nicht. Und dann merke ich aber, da war ein Gebot. Und kurz bevor ich meine Dinge dann so richtig irgendjemand mitteile, dass er auch genau Bescheid weiß, denke ich, vielleicht gebe ich es Gott ab und dann gehe ich weiter. Und dann merke ich im Laufe von der Zeit, dass nicht nur mein Reden sich verändert, weil ich immer wieder mir auf die Zunge beiß, sondern ich merke auch, dass sich mein Denken verändert. Und das Schönste bei der Sache ist, dass ich selber noch Freude dabei habe. Und das ist ein Beispiel. Und ich merke vielleicht, aber auch dann, wenn ich dann besonders schlecht drauf bin oder wie auch immer, es hat nicht geklappt. Und was mache ich dann? Ich weiß, es ist ein Gebot Gottes. Und ich weiß, ich habe es nicht gehalten. Und jetzt kann es ja verschiedene Richtungen geben. Wenn das mir öfters passiert, dann könnte ich irgendwann auf die Idee kommen, dass ich sage, ich kann es nicht, es klappt einfach nicht, ich lasse es bleiben, ich bin halt ein alter Bruttler, lass mal's halt. Oder ich gehe in die Richtung, dass ich sage, ich muss es noch verzweifelter probieren hinzukriegen und dann verkrampfe ich mich innerlich und denke mir, Simon, du musst das jetzt hinkriegen, weil sonst hast du echt ein Problem. Das sind beides Richtungen, das sind nicht die Gottesrichtungen, das ist nicht die Art und Weise des Evangeliums, sondern die Art und Weise des Evangeliums, dass ich merke, hey, da war was, das Gebot Gottes ist klar, ich habe es nicht geschafft, ich gehe zu Jesus und jetzt sehe ich Jesus und denke, hey, der hat die alle gehalten. Und dann lege ich Jesus hin und sage, vergib mir meine Schuld und er freut sich und ich ich freue mich, dass er es gehalten hat, das Gebot. Und ich freue mich, dass er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und ich merke, wie lieb er mich hat, weil er mir vergibt. Und das verändert auch mein Herz. Und dann kann ich wieder weitergehen und voll Dankbarkeit sagen, und jetzt will ich, weil ich von Jesus geliebt bin, seine Liebe weiter sagen und dann auch dieses Gebot wieder im Blick haben. Aber nicht mit diesem Verkrampften, sondern mit diesem, Jesus hat es für mich gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen vom Konzept weggegangen durch dieses kleine Beispiel, aber es ist wichtig, dieses liebt einander hat nämlich, das Gebot hat nämlich diese Art und Weise wie ein Spiegel. Ich gucke in diesen Spiegel, ich habe gerade im Beispiel gehört, ich gucke in diesen Spiegel und ich sehe beispielsweise dieses Gebot liebt einander. Und ich gucke in den Spiegel und dann das Spiegel des Gebotes und dann schaue ich jetzt mal, angenommen jetzt mal ihr macht jetzt die nächsten 24 Stunden, die letzten 24 Stunden lasst ihr mal geschwind vor eurem inneren Auge Revue passieren. Was ist da alles passiert? Samstagmorgen sind wir irgendwann aufgestanden, haben wir gewisse Dinge gemacht, hier und da, Essen, Frühstück, was auch immer, gemeinsame Zeit, was gearbeitet, was auch immer. Und dann habe ich da die letzten 24 Stunden und jetzt überlege ich mal, wo war ich in dieser Zeit liebevoll? Und wo war ich in dieser Zeit lieblos zu Menschen? Die letzten 24 Stunden. Und jetzt schaue ich in diesen Spiegel des Gebotes rein. Und wieder auch hier, jetzt gibt es verschiedene Richtungen, wo wir jetzt wieder gehen können. Einmal die Richtung, ist ja nicht so wild gewesen, ist doch egal, lass mal bleiben. Oder die Richtung, da war was falsch und jetzt muss ich es selber machen. Oder ich mache wieder die Richtung, dass der Spiegel des Gebots mich wieder ans Kreuz führt. Zu Jesus, der für meine schlechten Dinge gestorben ist am Kreuz. Und da merken wir wieder, dieser Spiegel des Gebotes führt uns zu Jesus. Das Gebot führt uns zu Jesus. Und auch sogar dieses neue Gebot liebt einander von Jesus selber. Und wie gehen wir jetzt damit um? Ich habe vorher gesagt, manchmal sind die Gebote uns ja nicht so lieb irgendwie, weil da stehen so viele Verbote auch und so. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir fest in unserem Herzen machen, Gottes Gebote sind gut. Gottes Gebote sind gut, weil Gott die Gebote gibt. Wer gibt hier das Gebot? Das ist ganz, ganz spannend. Hier gibt Jesus Christus selber das Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch. Und das ist ganz, ganz wichtig im Alten Testament. Mose, der große Prophet, hat das Gebot Gottes auf den 10 Geboten vom Berg runtergegeben. Von Gott. Und hier sagt Jesus Christus selber, ich gebe das Gebot. Das kleine Wort ich ist hier ganz wichtig, weil Jesus der Gesetzgeber hier ist. Jesus ist der, der das Gesetz gibt als Gott selber. Also im Johannesevangelium und quer durch die Bibel ist immer wieder ganz klar, Jesus ist Gott. Auch durch dieses Ich gebe euch das Gebot. Wir haben also den Spiegel und wir haben dann den Riegel, also das Gebot Gottes ist auch dazu da, dass der Sünde ein Riegel vorgeschoben wird. Dass wir, wenn wir leben, dass wir mit der Zeit länger für länger noch dann merken, hey, in unserem Leben verändert sich was, die Sünde hat nicht mehr so viel Raum. Da wird Stück für Stück ein Riegel vorgeschoben. Ich sündige nicht mehr so weit. Und es gibt ja viele Leute, ich bin hier wahrscheinlich so vom Alter her im Mittelfeld. Das heißt, 50% der Zuhörer sind wahrscheinlich älter als ich. Und wahrscheinlich auch einige, wo wesentlich länger sind, im Glauben stehen wie ich. Und da wäre es eigentlich cool und es wäre wünschenswert, wenn die älteren Leute hier umso mehr ein Vorbild sind für mich im Glauben und umso mehr, umso schöner das Evangelium in ihrem Leben strahlt. Also im Sinne, dass das weniger Sünde irgendwie passiert, dass das Leben wächst. Das ist so mein Wunsch. Das ist mein Wunsch und ich glaube, das ist der Wunsch von der Bibel her, dass da diese Frucht auch dann, je länger wir mit Jesus gehen, umso mehr ausreift, umso größer wächst. Und dann haben wir es als Regel in unserem Leben. Genau, dass wir das Gebot Gottes auch als Regel, als Linie haben, das ist gut für unser Leben. Das ist soweit klar. Das war jetzt der erste kleine Punkt, wo es um die Liebe ging. Und um die Liebe und dass die Liebe mit dem Gebot Gottes zusammenkommt. Und ich möchte jetzt nochmal unseren Vers vorlesen vom Anfang. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander lieben sollt. Also wir haben jetzt gesagt, die Liebe ist teilweise Gefühl, aber sie hat auch auf jeden Fall was mit Tun zu tun. Und dann haben wir gesagt, die Liebe, unsere Liebe soll an Jesu Liebe sich orientieren. Das bedeutet, wir können theoretisch mal unser ganzes Bibelwissen jetzt durchscannen und überlegen, hey, wo hat Jesus die Jünger geliebt? Und da gibt es viele, viele Stellen. Er hat sie versorgt mit Essen, er hat Wunder getan, viele, viele Dinge getan. Und da sagt man sich, das ist ja schon ganz schön cool, wenn man Leute hilft in praktischer Hinsicht, wenn man Leuten Essen gibt. Das zeigt ja auf jeden Fall Liebe. Und ich glaube, es gehört alles dazu, dass wir in der Gemeinde da so Liebe zeigen. Aber die Frage ist, was ist das Größte denn? Was ist denn die größte Liebe, die es gezeigt hat? Und da sehen wir auch im Johannesevangelium. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Feinde. Ihr seid meine Freunde, für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich will auf das Unterstrichene raus. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Feinde. Und da sind wir jetzt wieder Freunde, mein Fehler. Es gibt auch einen der ist mit Feinden, aber. Und da sind wir jetzt tatsächlich wieder am Kern vom Evangelium, dass Jesus sein Leben gegeben hat für uns. Und jetzt könnte man sagen, hey, das ist ja ein ganz schön heftiger Anspruch, dass Jesus zu uns sagt, wir sollen so lieben, wie er uns liebt hat. Wir sollen unser Leben lassen für die Gemeinde, unser Leben hingeben. Und das ist ein Punkt, wo man sagt, Hingabe ist wichtig. Gott möchte unser ganzes Leben. Aber wir möchten jetzt diesen Aspekt des Vorbilds, wo wir später noch drauf kommen, ein bisschen zur Seite stellen und erstmal diesen Aspekt des Gefülltwerden von Gott in Anspruch nehmen. Ich habe vorher geredet, dass erzählt, dass ich manchmal so nicht so positiv denke und so. Und jeder von euch hat ein Leben und einige haben auch schon schwierige Dinge erlebt in der Schule, wo man sagt, hey, da zerreißt ein innerlich schier, weil es so doof ist. Im Job, wo man sagt, da packe ich es nicht. Oder wir haben eine Gemeinde, einen Hintergrund auch, wo Spaltung da war, wo es nicht schön ist, wo es einen innerlich vielleicht zerrissen hat. Man hat persönliche Dinge, wo man sagt, hey, eigentlich merke ich, dass mein Herz ziemlich kaputt ist manchmal, innerlich leer. Und wir versuchen dann, das Herz manchmal zu füllen in unserem Leben. Und ich versuche das auch. Und manchmal denke ich mir, wenn ich jetzt einfach mal einen Film reinziehe, dann ist es vielleicht ein bisschen besser. Oder wenn ich vor meinem Handy hocke und mich da irgendwie zududel, ist es vielleicht ein bisschen besser. Aber diese Fülle ist, glaube ich, eher das, was wir bei Jesus sehen, dass er uns füllen will. Und zwar mit diesem Wissen, dass Jesus für uns alles getan hat, mit dieser größten Liebe will er uns füllen, und zwar die Liebe, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und wie füllen wir jetzt dieses kaputte Gefäß mit Jesu Liebe? Wie kann es funktionieren, indem ich in meinem Leben denke, wenn ich am Boden bin, was mache ich da? Standard-Bibelvers Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat auch mich geliebt, ich weiß, ich bin geliebt. Kann ich mir einsagen? Kann ich mir in mein Herz reinbeten? Und da merken wir schon, hey, wir sagen ja auch immer, hey, ich hatte es vorher, du musst auf dein Herz hören, du musst dich selber lieben. Also, wenn ich mich selber liebe, dann funktioniert es manchmal ganz gut, wenn ich so richtig gut drauf bin, dann denke ich, ich habe mich lieb, super. Aber wenn ich nicht so gut drauf bin, da habe ich nicht so arg viel Liebe für mich. Also, wo hängt meine Liebe dran? Und da ist es gut, dass es nicht an mir hängt, sondern an dem, was Gott zu mir sagt. Und das haben wir hier. Also wie füllen wir unser Herz? Und das ist eine praktische Aufgabe. Habe ich einen Bibelvers oder zwei oder ein Lied, wo ich ganz klar sage, hey, da wird Gottes Wahrheit in mein Herz gebracht. Und das will ich mir selber in mein Herz beten, wenn ich in der Situation bin. ist, wenn es Psalm 23 ist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Und dann füllt er mir den Becher voll am Schluss und ich bin wieder gefüllt. Jetzt können wir sagen, hey, ich habe das einmal verstanden damals, wo ich diesen Start mit Jesus gemacht habe, hat Jesus mein Herz gefüllt. Und warum soll ich das immer wiederholen, dass ich zu Jesus komme? Weil eben unser Gefäß oftmals kaputt und zerbrochen ist auf dieser Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir müssen immer wieder gefüllt werden. Und deswegen diese guten Bibelverse, wo wir sagen können, da wollen wir uns von Gott selber füllen lassen. Und wir sind auch dafür verantwortlich, dass wir zu Gott gehen und zu ihm kommen. Dass wir aus dieser Fülle und aus dem wir sind geliebt, andere lieben. Und das ist dann das Schöne. Und jetzt merken wir, dieser Bibelvers, größere Liebe hat niemand, als dass einer sein Leben lässt für seine Freunde, ist natürlich dieser brutale Anspruch. Aber wenn wir wissen, hey, wir können uns von diesem Anspruch erstmal füllen lassen und aus dieser Liebe heraus dann handeln, die wir selber empfangen haben, ist eine andere Situation. Weil dann ist aus dem Anspruch wird ein Zuspruch, aus diesem Forderung wird ein Geschenk. Und das ist das Schöne. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann bitte ich dich, dass du diesen Start mit Jesus machst. Und es kann folgendermaßen aussehen. Du kannst nachher vorne kommen, wir können noch mal reden, wie das funktionieren kann. Aber das kann dann in einem Gebet münden und es kann ungefähr so aussehen. Hey Jesus, ich habe heute Morgen erkannt, dass du mich liebst. Und diese Liebe am Kreuz bewiesen hast und für meine Lieblosigkeit zu zahlen. Ich möchte dein Freund sein und deine Gebote halten. Ich kann es nicht, hilf du mir, ich brauche dich. Amen. Und mit diesem einfachen Gebet kann dieser Start gemacht werden mit Jesus. Es nennt sich in der Bibel Bekehrung, Umkehr. Und die Wiedergeburt möchte Gott schenken. Also, wir haben also jetzt gesehen, erstmal müssen wir uns füllen lassen von Gott, bevor wir dann das tun, was er möchte. Und Jesus ist ja dieses große Vorbild, er hat die größte Liebe bewiesen am Kreuz, aber er hat noch viele andere Dinge getan, und zwar gibt es da eine sogenannte die Liebe trotz seiner Jünger. Wenn man die Jünger anschaut, dann könnte man manchmal meinen, wie kann Jesus sich mit solchen Menschen, Badekappen, solche, ja, Originalen halt rumschlagen. Also da gab es die Donnersöhne, wahrscheinlich waren das so richtige Poltertypen. Dann gab es den Paulus kam später, aber Petrus, der ihn verraten hat. Dann gab es den Thomas, der ihm alles anfassen wollte, dass es richtig geglaubt hat, den Zweifler. Dann gab es andere Leute. Also und quer durch die ganze Bibel, alle Menschen, mit denen Gott arbeitet, wenn man im Alten Testament schaut, die Richter, was waren das für skurrile Persönlichkeiten oder was auch immer. Also man merkt auf jeden Fall, Jesus liebt seine Jünger trotzdem. Und das können wir für uns auch in Anspruch nehmen. Trotzdem, dass wir Menschen sind mit Fehlern, Sünde. Und also die trotzdem Liebe von Jesus. Dann liebt Jesus in der Fußwaschung. Er liebt die und er wäscht die dreckigen Füße, ganz praktisch, und aber auch die dreckigen Seelen. Das ist nämlich ein Beispiel dafür, dass wir unseren Dreck, den wir angesammelt haben in unserem Leben, Jesus hinlegen. Immer wieder. Die Füße werden dreckig. Die Taufe, das Bild, dass wir ganz gereinigt sind, und die Füße dürfen wir immer wieder zu Gott kommen. Und das ist mein nächstes Angebot. Einmal für die, wo Jesus noch nicht kennengelernt haben, kommt gern vor. Der Willi ist auch gern da, wir können das gern zusammen machen. Aber dann auch der Punkt, dass man gegenseitig Sünde bekennt. Das hat Jesus getan, das dürfen wir einander tun. Ineinander, das ist auch Liebe, dass wir gegeneinander uns die Sünde bekennen und die Sünde dann uns zusprechen, die Sündenvergebung uns zusprechen. Im Namen Jesu. Das ist dieser Punkt. Es ist vielleicht gut, dass jemand macht, wo nicht die ganze Zeit da ist. Ich gehe wieder, komme vielleicht in einem Jahr wieder zum Predigen. Das ist nur so. Eine ganz wichtige Sache, wo, glaube ich, auch in der Gemeinde hilfreich ist, wenn man es mit guten Freunden macht, wenn man mit guten Geschwistern, wo man eng verbunden ist, was befreit. Und Bonhoeffer hat, glaube ich, mal gemeint, der Christus im Anderen ist stärker als der Christus in mir selber. Wenn der Andere mir das zuspricht, dann hat es nochmal eine andere Aussagekraft. Und was ist Liebe? Jesus hat die Liebe trotz Schmerzen. Und das ist jetzt tatsächlich eine verrückte Definition eigentlich, dass Liebe auch was mit Schmerzen zu tun hat. Wenn Jesus hier sagt, die größte Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde, heißt es, dass der Moment, wo Jesus uns am allermeisten geliebt hat, er auch am allermeisten Schmerzen hatte. Und das ist die Liebe, was Jesus für uns gegeben hat. Da merken wir, Liebe hat nicht ausschließlich etwas mit schönen Gefühlen zu tun. Ich glaube, dass trotzdem die guten Gefühle kommen sollen und die Freude kommen sollen. Und ich glaube, Jesus hat sich gefreut und freut sich heute noch auf das letzte oder auf das erste eigentlich, auf das erste Hochzeitsmahl des Lammes. Auf diese Zeit, wenn seine Gemeinde zusammenkommt in Ewigkeit bei ihm. Wo dann dieser Schmerz nicht vergessen ist, aber der Lohn da sein wird und Jesus sich freuen wird für das, was er erlitten hat, uns zu bekommen, die Gemeinde. Und das ist das Geniale. Das heißt, wenn wir merken, die Liebe in der Gemeinde, dass ich die Gemeinde lieben soll, das praktische Dienen, das fällt mir schwer. Da ist Schmerz, da ist Entbehrung dabei. Dann ist es nicht ein Zeichen, dass es falsch ist, sondern es ist ein Zeichen, dass es auch die Liebe Jesu ist. Weil das Fundament eben nicht mein Gefühl ist, sondern die Wahrheit Gottes. Jetzt gehen wir aber schon ziemlich in die Praxis. Ich wollte eigentlich erst mal ins Staunen kommen, was Jesus für uns getan hat. Also Jesus ist der, der die größte Liebe für uns bewiesen hat. Er ist der, der uns liebt, trotzdem, dass wir so sind, wie auch die Jünger sind. Und er liebt uns und er reinigt unsere dreckigen Füße und unsere dreckigen Seelen. Das ist übrigens was es nirgends anders gibt, Vergebung der Sünde. Es gibt Leute, die probieren das irgendwie, du musst dir selbst vergeben und so. Ich glaube nicht, dass es geht. Ich glaube, die Vergebung der Sünden gibt es nur bei Jesus. Und das ist das Geniale, wo wir staunen dürfen, was Jesus getan hat. Und dann darf es in die Praxis gehen. Und da kommen wir dann jetzt dazu. Hier noch eine Definition. Liebe in Bezug auf Gott, die Lehre, dass Gott ewig sich selbst anderen hingibt. Also hier wieder diese Selbsthingabe. Und dann fordert Gott uns auf. Das ist das, was wir gerade gehabt haben. Er fordert uns zur Hingabe auf. Es gibt viele Ausreden, warum wir nicht die Gemeinde lieben sollen können in unserem Herzen. Wir denken mir, hey, wie soll ich der Gemeinde liebend dienen, wenn doch mein Mitarbeiter, mein Verantwortlicher, der Älteste, der Diakon, wenn das alles irgendwie nicht so perfekt ist, wie ich es vorstelle, nicht so gut ist, wie ich es mir vorstelle. Merken wir, die trotzdem Liebe Jesu, das ist der Maßstab, nicht was ich so denke da. Jesus hat trotzdem, dass die Jünger so waren, wie sie waren, sie geliebt. Und diese Liebe will er in mich reingeben. Und dass in der Gemeinde es nicht perfekt ist, ist klar, und dass Dinge angesprochen werden, ist auch klar. Aber grundsätzlich will ich in der Gemeinde dienend lieben, weil Jesus gesagt hat. Ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt die richtig super Werbung ist für die Gemeinde gerade. Weil von außen betrachtet ist es nicht so logisch, dass man in der Gemeinde liebend dient. Warum auch? Aber wenn man Jesus erkannt hat und wenn die Liebe Jesus in einem ist und ihm folgen will, dann macht es Sinn, wenn man selber die Liebe erfahren hat. Also diese Ausreden, wollen wir beiseite lassen. Und einander lieben in Hingabe. Jetzt gibt es ja Leute, die reden gern darüber, wie können wir die Gemeinde verändern. Jetzt muss ja was gehen, jetzt soll es vorwärts gehen. Oder die Gemeinde ist ja irgendwie so, aber sie soll vielleicht lieber ein bisschen anders sein und so. Und da gibt es viele gute Vorschläge und ich finde es gut, wenn man sich darüber unterhält. Aber ganz praktisch, wie kann ich die Gemeinde verändern? Liebend dienen. Wie kann das in der Praxis gehen? Manche Leute sagen jetzt, hey, ich kann vielleicht gar nicht liebend dienen. Was, wenn ich nicht liebend dienen kann? Jetzt dachte ich eigentlich, dass es so für Stück runterläuft, aber wenn ich nicht liebend dienen kann, weil ich vielleicht in einer Situation bin, wo ich keine Kraft habe. Hier sind junge Mutter da, da sagt man, ich kann mich in der Gemeinde einfach nicht mehr einbringen, geht nicht. Familie ist genauso Gemeindearbeit, aber bitte Gott um Liebe. Dann gibt es andere Schicksalsschläge, andere Sachen, wo ich vielleicht sagen kann, ich kann gerade nicht lieben. Dann lass dich von Gott lieben, so wie wir es vorher gesagt haben, von Gottes Wort füllen. Und wenn andere dich lieben dürfen, ist es auch ein Zeichen von Wertschätzung. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass gerade auch wir in unserer Mentalität uns beschenken lassen. Und nicht, sobald mir jemand einen Kuchen vorbeibringt, ich in meiner Liste schreibe innerlich, dem muss ich auch mal wieder einen Kuchen vorbeibringen. Ihr wisst, wie ich meine, dieses Denken, ich darf mir nichts schenken lassen. Doch auch ein Christ, der im Schwabenland aufgewachsen ist, muss lernen, sich was schenken zu lassen, weil sonst ist er kein Christ. Weil das ewige Leben ist auch ein Geschenk. Es ist ganz, ganz, ganz spannend. Ich finde es ja gut, dass man auch dann die Liebe widert und so, versteht mich nicht falsch. Aber das ist wichtig, dass wir das Geschenk Jesu annehmen. Und das steht da auch noch mal kurz, aber ich habe es jetzt euch so erzählt. Wenn ich nicht lieben will, habe ich ein echtes Problem mit Gott. Weil es ums ewige Leben geht. Wenn ich nicht lieben will, es ist ja immer wichtig, dass man sagt, dass das ewige Leben ein Geschenk ist. Wenn ich aber einen Apfel in der Hand habe, bin ich noch lange kein Apfelbaum. Wenn ich einen Apfel trage, bin ich noch lange kein Apfelbaum. Wenn ich aber ein Apfelbaum trägt Äpfel. Was will ich damit sagen? Du kannst lieben, ohne Christ zu sein, aber du kannst kein Christ zu sein, ohne zu lieben. Das bedeutet, wenn ich nicht merke in meinem Herzen, ich will nicht lieben, dann sollte ich Gott um Vergebung bitten und ihn bitten, dass er mir ein neues Herz schenkt. Demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes. Es ist zwar in Bezug auf die Sorgen geschrieben, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ihr könnt es selber lesen. Die Lösung ist wieder übers Kreuz. Und wenn wir am Kreuz stehen und merken, wie sehr uns Jesus liebt, ist die Liebe für andere eine logische Konsequenz. Das ist auch wieder dieser Punkt, wo der Heilige Geist wirken will. Also hier ein kleines Achtungszeichen zum Schluss, weil es so wichtig ist. Wie kann es in der Praxis passieren? Wie kann ich lieben? Eine kleine Rechnung. Du plus das, was du hast, plus die Nöte in der Gemeinde, sind dein Liebesdienst für die Gemeinde. Das kann man auch mit in Richtung auf die Mission sehen, in die Welt. Aber heute geht es darum, dass wir einander lieben, das heißt die Gemeinde. Du, was bist du? Du bist ein Mensch, von Gott geschaffen und du hast natürliche Gaben von der Geburt an. Die hast du einfach, du hast gewisse Dinge, wo du kannst. Mancher ist beweglich, der andere ist klug im Kopf, der andere kann andere Dinge. Und dann gibt es Dinge, die Gott dir gegeben hat bei der Wiedergeburt, die Geistesgaben. Wäre interessant, sich damit auseinanderzusetzen und zu wissen, hey, ich gehe ein bisschen in die Richtung und da habe ich was, wo ich wo Gott mir geschenkt hat. Dann gibt es noch erlernte Fähigkeiten, das ist sowas wie Schulbildung, Studium, Hobby, Dinge, die ich im Hobby erarbeitet habe, solche Sachen. Also ich insgesamt. Dann gibt es das, was ich habe. Das, was ich habe, sind finanzielle Sachen, meine Finanzen, das ist meine Zeit, je nachdem, 1-2 Stunden in der Woche, eine halbe Stunde in der Woche, 2 Minuten in der Woche, mehr oder weniger. Es geht ja nicht darum, wie viel ich an Stunden oder an Dinge gebe, sondern Liebe ist ja auch immer so ein Ding in Centbeträgen. Stück für Stück wird geliebt, ganz klein, und dann ist die Wirkung oft riesig. Also was ich habe, Geld, Finanzen, auch wieder Zeit, oder was ich noch habe, sind natürlich mein Besitz. Genau, also mein Haus, meine Landschaft, was auch immer. Und das tue ich dann summieren, dann habe ich erstmal das, was ich sozusagen von mir aus bringen kann. Natürlich ist es nicht von mir, es ist alles von Gott geschenkt, aber ihr wisst, wie ich meine. Das ist das, was Gott mir zur Verfügung stellt. Und dann sehe ich Dinge, wo die Nöte in der Gemeinde, wo ich denke, vielleicht hier wäre gut, was zu tun. Praktisch die Jugend braucht was zu essen, die Kinder brauchen die Not in der Gemeinde, was man halt so hat. Auch seelische Nöte, Leute, eine große Not in unserer Zeit ist, dass die Leute keine Zeit haben. Also Zeit ist ein großes Gut für Leute da zu sein, in allen Generationen, wie auch immer. Die Nöte der Gemeinde, und dann wird es zusammengerechnet und dann ist das quasi mein Liebesdienst. Das kann man auch mit Paaren machen, die Rechnung. Also man sagt, man hat dann das quasi in doppelter Reihe oder Dinge, wo zusammen man hat, als Ehepaare oder als Freundeskreise oder Hauskreise, wie auch immer. Kann man sich überlegen. Oder als Gesamtgemeinde sogar, wenn da dann die Klasse da ist. Und dann kann ich ganz praktisch sagen, hey, das ist mein Liebesdienst, das will ich tun. Einmal in der Woche, einmal im Jahr, einmal am Tag, einmal im Monat oder einfach an einem Punkt mal erstmal ausprobieren. Und ich fasse zusammen, das neue Gebot der Liebe: liebt einander, kommt von Jesu Liebe und fordert uns zur Hingabe auf. Ich möchte zum Abschluss diese drei Fragen stellen. Nochmal. Wo kann ich die Liebe fördern? Wo kann ich Lieblosigkeit in mein Leben eindämmen, zum Kreuz bringen? Und wo will ich praktisch in der Gemeinde liebevoll sein? Also überlegt euch eine Sache, wo ihr sagt, da will ich in den nächsten 1-2 Monaten die Gemeinde in besonderer Weise lieben. Damit der Geist Gottes in unserem Leben uns immer mehr so formt, wie er es haben will. Und wir dadurch einander lieben und dass die Freude in uns immer mehr wächst. Ich möchte zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe, dass du deinen Sohn gabst für uns. Ich möchte dich bitten, dass wir uns da freuen können, wo wir es schon tun. Wo wir uns dich da loben dürfen, wo wir uns im Leben sehen. Ich liebe die Gemeinde und es zeigt sich in dem, dass ich treu meinen Dienst tue. Es zeigt sich in dem, dass ich Leute in der Gemeinde anspreche, mich gut unterhalte. Es zeigt sich, indem ich zuhöre. Schenk das, wo wir das sehen, dass wir da dich loben und dir danken, dass dein Geist wirken darf. Ich möchte dir danken für die Gemeinde in Jettingen und für alles Gute, was du durch sie bewirken möchtest. Ich möchte dich bitten, dass deine Liebe untereinander immer wieder und immer mehr und immer weiter wächst. Und ich möchte dir danken, dass das dein guter Wille ist. Dass dein guter Wille Freude bringen darf im Leben. Schenk, dass wir das immer mehr erleben dürfen, dass wir uns an den Dingen freuen, wo du dich freust, dass wir den Blick auf dich haben in unserem Leben und dass du uns immer wieder füllst. Durch deinen Geist, durch Gebet, durch Geschwister und durch die Liebe untereinander. In deinem Namen, Jesu, möchte ich beten. Amen.